Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Ilka Petersen.
Schönen Sonntagabend, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, heute Abend live bei uns auf dem roten Sofa eine Frau, die fest davon überzeugt ist, dass man in jedem Alter sich neu verlieben kann, eben auch mit 86. Kurzer Blick auf die Karriere, weil die ist beeindruckend. Sie ist erfolgreiche Schauspielerin, Sängerin, Regisseurin, Schriftstellerin. Dafür hat sie auch schon den Platin-Romy für ihr Lebenswerk bekommen. Und aktuell ist sie auch wieder auf der Bühne mit Pluha liest und singt Pluha. Herzlich willkommen, Erika Pluha.
Es freut mich, hier zu sein.
Ja. Das ist so Wahnsinn, wenn man sich das alles anguckt oder auch die Bilder.
Wobei ich dazu sagen muss, was ich am wenigsten bin jetzt, ist die Schauspielerin.
Stimmt.
Sondern jetzt im Alter ist für mich eigentlich sehr schön, mich auch zu konfrontieren von Bühnen oder so. Aber das bin immer alles ich. Ich bin vollkommen analog. Ich habe mit der digitalen Welt wenig zu tun, wenn ich wirklich zu den Menschen gehe, auch jetzt, wenn wir zwei miteinander sprechen. Denn es bin ich und ich mache überhaupt keinerlei Schauspiel mehr, sondern was ich sage, bin ich, was ich zitiere, bin ich, was ich lese, bin ich, was ich singe, bin ich.
Aber so ein Gefühl habe ich jetzt auch schon. Also Sie sind so unglaublich nahbar. Wie ist das, wenn Sie auf der Bühne dann auch stehen jetzt aktuell? Haben Sie so Kontakt zum Publikum?
Ich muss gestehen, also in Österreich in der letzten Zeit habe ich sehr, sehr mich berührende Auftritte gehabt, sei es singend, sei es lesend. Oder in der Kombination, weil ich so unglaublich, weil ich so gut besucht bin.
Ja, eben, total, ja.
Volle und ich sage immer, hallo, ich bin 86 Jahre alt, ich bin alt, wieso kommen die Leute? Und meine Begründung ist irgendwie, weil ich analog bin und viele verwenden dann das Wort authentisch oder so. Mhm. Aber ich versuche einfach, das Bild einer alten Frau nicht als ein Gruselbild zu präsentieren, sondern kann noch sitzen, stehen, gehen, denken und bin aber auch eine alte Frau. Und ich merke, dass mich Menschen besuchen, die mich als Schauspielerin am Burgtheater noch gar nicht, die da im Burgtheater waren, das ist ja schon 30 Jahre her, die sind entweder zu alt oder schon tot. Also die zu mir kommen, sind eher da wegen der Bücher oder wegen der Lieder oder wegen einem Menschen, den sie treffen können, ohne dass sie auf der Bühne lauter Bildschirme und lauter Digitales klumpert haben.
Und das neue Buch, das handelt eben von der Liebe im Alter, denn es ist alles möglich. Das ist eben das Bild, was Sie ja auch verändern wollen. Darüber wollen wir gleich sprechen.
Yeah. War nett.
Ja, ne?
War ein Rückblick.
Genau, und jetzt wollen wir auf das Aktuelle gucken. Das ist nämlich das Buch Spät, aber doch. Es geht um eine Liebesbeziehung, Heinrich und Luisa. Also Heinrich war die Jugendliebe von Luisa.
Da kann ich gleich was einfügen.
Ja, bitte.
Natürlich, das ist überhaupt nicht biografisch, aber der Einstieg in die Geschichte war vor 2-3 Jahren wirklich erlebt. Also kam ein alter Mann, steht vor mir und sagt, bin das sowieso. Ich sag, na. Er sagt, ja. Und das war tatsächlich meine erste Liebe, als ich 15 Jahre alt war.
Und warum ging das dann nicht weiter?
Weil, also ja, in das kommt in dem Buch vor. Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber diese wirklich stimmige Sache ist der Einstieg. Und ich habe mich dann in diesen Plot hineinbegeben. Ich muss gestehen, auch um mit einer Geschichte, die mit Liebe zu tun hat, mich erfindend oder schreibend in eine Welt zu begeben, die ein bisschen anders aussieht als die, in der wir zurzeit leben. Also, und ich merke auch jetzt, das Buch wird sehr gut gelesen, ist schon in der dritten Auflage, dass vielleicht auch Menschen das Buch gerne lesen, weil sie in eine menschliche Geschichte geraten und ein bisschen ausweichen können vom Welt, sich das Weltgeschehen einfach ein bisschen beiseite schieben
können. Das
ist das
eine, vielleicht auch diese feine Sprache, die dann zu einem durch das Buch kommt, aber vielleicht auch, weil es Fragen des Alters sind einfach. Weil die beiden unterhalten sich immer. Ja. Und dann kommen so diese Themen, die man im Alter halt hat. Wie werde ich in Würde alt zum Beispiel? Das ist ja auch ein Punkt. Was sagen Sie dazu?
Naja, das habe ich dann natürlich mit diesen beiden Figuren näher beleuchtet. Also ich muss gestehen, die Luisa in diesem Buch, obwohl man bei mir bei allen Büchern immer gesagt hat, das ist autobiografisch, also auch wenn es total wirklich erfunden und Fiktion und von mir wirklich literarisch gesehen war. Aber die Luisa hat recht viel mit mir zu tun. Ich gebe es offen zu.
Ja, das sind ja so Stationen. Ich habe nämlich immer wieder beim Lesen an sie gedacht. Ich habe gedacht, ach ja, das kann man auf ihr Leben
überstülpen. Es ist ja auch eine Liebe, die noch nicht im Altersheim stattfindet, weil da soll es toll zugehen. In den Altersheimen gibt es eine Menge. Also da finden sich viele, ja, aber wirklich auch ernstlich und gut. Nein, die beiden also sind nicht im Altersheim, sie lebt in ihrem Haus und er ist Pensionist und sie besuchen einander und er kommt zum Tee und es entsteht eben diese Liebe, die natürlich vor allem bei der Frau auch verbunden ist mit einer gewissen Hemmung des sich altfühlens. Ne?
Genau, auch dass sie sich nicht zeigen mag. Ich fand, das ist auch so ein...
Aber ich habe eine Liebesszene geschrieben, alle, die das Buch lesen wollen, also wenn ich das vorlese, kommt zum Schluss ein großer Lacher.
Ja, das stimmt. Aber ich möchte ganz gern nochmal auf dieses Zurück im Alter, sich ausziehen oder so diese Hemmung mit dem Körper zu haben. Wie stehen Sie dazu?
Ich bejahe unglaublich das Altsein, ohne es verändern zu wollen. Ich bin ein großer Gegner von jeder Form von Operation, sei das das Gesicht, sei das der Körper, weil ich finde, nur man muss schon seinen eigenen Körper auch noch ein bisschen gern haben. Vor allem muss man ihn selber gern haben. Also ehe man darauf aus ist, jetzt im Alter, ich zum Beispiel bin sehr dünn geworden, manche werden dick, darauf aus zu sein, dass jemand anderer einen körperlich gern hat. Erstmal muss man schauen, dass man sich selber gern hat, dass man gerne in seinem Körper steckt.
Aber das ist doch in jedem Alter so, oder?
Das ist auch sehr blöd, dass man als junge Frau, wenn man dann sehr schön ist, ich sehe mich ja dauernd mit Fotos und schon jetzt wieder in dieser Einleitung, dass man da nicht weiß, wie schön man ist, solange man schön ist. Mhm. Sondern auch immer gab es eine Unzufriedenheit, irgendwas, die Nase, die Füße, was weiß ich. Und jetzt natürlich im Alter sehe ich mich oft und denke, Erika, warst du schön.
Aber gehen Sie trotzdem noch im Bikini irgendwie ans Wasser? Nein, gar nicht mehr? Okay.
Das würde ich nur alleine tun. Also ich gehe nicht mehr im Bikini in ein Freibad oder so etwas.
Warum nicht? Nein.
Weil ich keine Lust habe, mich zu zeigen. Mhm. Aber nicht, weil ich mich schäme, sondern weil ich finde, dass das meiner Würde nicht entspricht. Mhm. Ich möchte würdevoll alt sein. Und wenn man alt wird mit Würde, dann geht man nicht mehr mager und alt im Bikini in einem Freibad herum. Also wer das tut, ist selber schuld.
Ich finde, ja auch Würde im Alter ist für jeden vielleicht auch was anderes.
Ja, ne? Aber ich gehe zu Hause in meinen Räumen, da gehe ich gerne nackt herum. So, für mich. Und bin froh, wenn es diesem Körper gut geht und ich bin froh darüber, dass er nicht schwer krank ist und ich bin dankbar darüber, dass ich körperlich hier noch sitzen kann bei Ihnen und dass ich denken kann und dass ich noch singen kann. Das ist überhaupt das Tolle.
Und die Stimme noch so geblieben?
Ja, mit 86 noch die Stimme, also ich bin keine Opernsängerin, also gut, aber für meine Lieder die Stimme noch zu haben, das ist nicht selbstverständlich.
Was ich spannend finde auch in diesem Buch, es sind so viele Sachen. Wir haben jetzt schon gesprochen über den Sex im Alter, wie das so ist, wie man sich zeigen mag. Es geht um Politik auch, dass das immer fordernd
ist. Ich habe
ist.
Ihn so geformt. Mhm. Sie möchte ja immer beginnen und sagen, wie schrecklich, da ist der Krieg, da ist das. Und er sagt ganz entschieden, und das ist auch die Stelle, die ich immer beim Lesen auch lese, er sagt, nein, aus, lass das draußen. Mhm. Lass das draußen, wir sind hier. Nicht? Und ich muss gestehen, dass viele finden, die Geschichte sollte noch ein bisschen weitergehen. Aber ich habe das Buch beendet mit einem Happy End. Denn wenn die noch älter und noch älter und noch älter werden, dann müsste man auch ein weiteres verfallen und müde werden. Also, aber ich habe einfach diese Geschichte beendet mit einem Happy End im Alter. Und es sprechen mich bei Lesungen immer wieder Paare an, die sagen, bei uns war das so ähnlich. Wir waren auch in der Jugend verliebt und dann haben wir uns wieder getroffen. Das erlebe ich relativ oft.
Ach, schön. digitale Überforderung ist da auch. Luisa kann damit gar nichts anfangen.
Nein, so wie ich. Ich sage ja, es ist
auch. Ja, okay, genau. Ja. Und er ist ja, er war Fotograf und, ne, und
also
er
geht da so mit der mehr, Zeit. Fotos genau. Es ist ja auch, ich bin ganz bereit. Ich mache dann auch die Selfies und die Fotos. Aber ich selbst fotografiere. Ich habe mein auch ein iPhone, aber das benütze ich nur zum Telefonieren. Und ich habe noch vor vielen Jahren am Burgtheater habe ich in Der Schwierige von Hoffmannsthal gespielt. Und der Schauspieler Michael Heldthau, da läutete hinter der Bühne ein Telefon und er sagte zu mir, so eine indiskrete Maschine.
Wenn der wüsste, was noch kommen würde. Ne?
Also der wusste, in diesem Stück wusste das noch keiner.
Aber wir kommen jetzt zu einer anderen Fotografin tatsächlich. Denn sie hat sich gefragt, wie verändert sich eigentlich der Blick auf das Leben, wenn man älter wird? Und vor allem, wie lässt sich denn dieser Blick auch in Bildern festhalten? Karin Segelke ist Fotografin eben. Und die hat wirklich dieses Älterwerden zum Thema gemacht, wie sie Katrin Havemann erzählt hat. Und Erika Pluha war auch schon bei ihr oder stand schon bei ihr vor der Kamera. Sie können ja mal gucken, vielleicht entdecken Sie sie.
Ihre Bilder haben etwas Geheimnisvolles, erklären sich erst auf den zweiten oder dritten Blick. Karin Segelke ist seit 6 Jahrzehnten Fotografin. Ihre Kunst hat sich mit der Zeit verändert, vor allem seitdem jeder Fotos mit dem Handy machen kann.
Hat mich eben einfach gestört, dieses überall alles versuchen abzubilden, so wie es ist, also in Anführungszeichen. Denn es ist ja eigentlich sowieso immer nur ein Bild von etwas und ein ganz kleiner Ausschnitt.
Früher fotografierte sie vor allem Schauspieler. Jetzt sind es abstrakte Landschaften.
Ich habe ja mein Leben lang Realität abgebildet, also Porträts. Ich versuche jetzt einfach nicht mehr möglichst real abzubilden, sondern ein wirklich nachher ein Bild daraus zu machen. Also ein Bild, das man nicht immer fragen muss, wo ist denn das gewesen und was ist das? Es geht nicht darum, was es ist, sondern macht es was mit mir.
Karin Segelke ist 85, lebt in Nordfriesland. Ihr Atelier und ihr Zuhause sind heute eins. Beides gehört für sie eng zusammen. Geboren wird sie 1940 in Braunschweig, wächst in den Nachkriegsjahren in Hamburg auf. Zur Fotografie kommt Segelke durch einen Zufall.
Bei Karstadt, oben in der Milchbar. Das könnt ihr euch gar nicht mehr vorstellen, dass es sowas da gegeben hat. Da haben wir manchmal eben dann Mixmilch getrunken. Da hat mich jemand angesprochen und hat gefragt, ob ich Lust hätte, fotografiert zu werden.
Es sollen Werbefotos für Nivea entstehen. In den 50ern schon weltbekannt. Die Oberstufenschülerin sagt ohne Zögern zu und geht zu ihrem ersten professionellen Fotoshooting. Doch die Fotos von ihr interessieren sie weniger. Die Frau hinter der Kamera dafür umso mehr.
Ich habe plötzlich gesehen, ja, das ist was, was ich machen kann. Das war nämlich auch eine Fotografin. Es war damals seltener. Also gerade in der Werbefotografie gab es eigentlich kaum Frauen.
Für ein Studium fehlt das Geld. Und so macht Karin Segelke eine Lehre als Fotografin. Sie wird Theaterfotografin, später Dozentin an der Hochschule in Braunschweig und dort auch Mitbegründerin des Museums für Fotografie. Was sie ihr Leben lang begleitet, sie wird immer jünger geschätzt, als sie wirklich ist. So findet sie zum Thema Alter. Sie porträtiert bekannte wie unbekannte Frauen aus der Nachkriegsgeneration. Damals in der Mitte ihres Lebens.
Da habe ich dann festgestellt, das ist ja, wir sind ja die erste Generation von Frauen im Grunde, die sich selbstbewusst mit sich selbst im Leben stehend betrachtet haben. Also auch alleine fähig sind, ihr Leben zu meistern.
In ihren Bildern hat sie diese starken Frauen strahlen lassen, unabhängig vom Alter. Was für sie zählt, ist das gelebte Leben.
Ich mag mein Sein. Und mein Sein hat nun mal diese Hülle, um es mal so zu sagen. Und die Hülle, wie wir alle wissen, welkt mit zunehmendem Alter. Und ich finde das völlig in Ordnung.
Sie sagen, das Alter ist eine Zumutung, habe ich mal gehört.
Ja, aber da steckt eben der Begriff Mut. Eine Zumutung. Mhm. Nein, das hat mir sehr gefallen, eben auch dieses Weggehen von nur immer Bilder zu suchen. Mhm. Und ich glaube ja auch, dass es eigentlich ehemals darum ging, kein Bild von sich zu machen, so im geistigen Sinn. Und es wird wirklich viel zu viel versucht, die Dinge festzuhalten mit einem Bild. Man kann nichts festhalten. Ich glaube, es ist dieser Versuch, ja, jetzt bin ich da, ich möchte das festhalten. Mhm. Und genau das geht überhaupt nicht. Das Leben besteht daraus, loszulassen, immer wieder loszulassen.
Ja, auch, dass das Gehirn dann nicht mehr denkt, es muss es abspeichern, wenn man es immer fotografiert. Tatsächlich. Ja, ja. Sie hat jetzt gesagt, Sie sind im Grunde die erste Generation, hatte sie gerade gesagt, die selbstbewusst ist und selbst aktiv ist. Sehen Sie das auch so?
Ja, also ich habe schon sehr damit diese Frauenbewegung als junge Frau erlebt. Ich war fast befreundet, bin ich eigentlich immer noch mit der Alice Schwarzer gewesen. Und wir haben gegen so vieles gekämpft, wo ich jetzt natürlich, muss ich gestehen, durch die Influencerinnen ein bisschen betrübt werde, weil da diese ganzen weiblichen Sachen, dass eine Frau normal ausschauen kann, dass sie sich nicht unbedingt wild schminken muss, dass eine Frau bequeme Sachen anhaben kann, dass eine Frau gehen kann, laufen kann, können sie wenigstens Fußball spielen, auch mal ganz normal. Also da haben wir schon sehr in meiner Generation versucht, etwas zu erreichen. Und ich finde halt, wenn jetzt so mit dieser Beeinflussung, das ist ja das Influencertum, wieder so ein Frauenbild erschaffen wird mit Picobello und Ding und Wimpern und Ding und Kleidchen und so, das macht mich ein bisschen traurig, muss ich sagen, ja. Und ich hoffe, dass auch das Modische und dass man überhaupt damit anfängt, ich sage das jedes Mal beim Tag der Frau, ja, gut, wir hier können uns, wenn wir wirklich wollen, nennen wir es verwirklichen. Aber man muss einfach überlegen, wie es der Frau auf Erden geht. Schlechter als einem Tier. Es gibt nach wie vor die Zwangsehen, die Klitorisbeschneidung und ich kann das nicht einfach so wegschieben und sagen, Hauptsache bei uns hier, also ich kann machen, was ich will, ich kann leben, wie ich will. Es müsste sich, und ich werde nicht mehr so lange leben, und ich hoffe, dass das in all dem, was zurzeit auf Erden geschieht, trotzdem, mein Wort, trotzdem, eines Tages möglich ist, dass Frauen einfach wie Menschen leben können, weltweit. Mhm. Jetzt höre ich aber wieder auf, denn das ist wirklich ein Thema, das mich sehr betrifft.
Ja. Ja, aber Sie waren ja schon immer sehr engagiert, wenn es darum ging, Meinung zu äußern.
Ja, und Frauen müssen es auch zum Teil erlernen, sich davon lösen, so wie wir vorhin sagten, man findet sich dann immer nicht zu schön. So, sich zu lösen von dieser unentwegten Mühe, ja, so zu sein, wie es von einem erwartet wird. Mhm. Das ist ein wirklich schwieriger Vorgang, glauben Sie mir.
Also einfach, oh, ja, den kenne ich durchaus.
Ich war mein Leben lang, als Schauspielerin habe ich noch Rollen gespielt, wurde man dauernd kritisiert. Es war schon ganz schwierig, dann nicht sich zu denken, mache ich das, der Kritiker, sondern ich mache es, wie ich meine, dass es für mich nötig und wesentlich und wichtig.
Ich würde ganz gern kurz in Ihre Vita abtauchen, weil vielleicht ist das auch, weil wir ja verstehen, also dieses Engagement, woher das kommt. Ich würde ganz gern einmal zurückgehen. Sie wurden 39 geboren.
Ja, ich habe den Krieg traumatisierend wirklich erlebt. Döbling in Wien hat ausgesehen, wo unsere Wohnung war, das halbe Haus war weg, wie die Bilder aus der Ukraine. Und deshalb schmerzt mich das jetzt auch sehr, wenn ich das so nahe und so uns umgebend wieder sehen muss. Meine Mutter war ganz toll. Sie hat mit 3 Kindern, einem Säugling, ich war so, unsere große Schwester so, hat sie Bombenangriffe durchgestanden und dann sind wir evakuiert worden. Das war dann für mich sehr heilsam am Land, in Oberösterreich, in der Natur. Aber auch die Armut und die Nachkriegszeit, das hat mir alles nichts gemacht, wenn nur keine Bomben mehr kamen. Ja. Und meine Mutter war dann mit mir einmal im Kino, da am Land. Und ich sah vorher nie was gesehen, ich sah Krambambuli und habe so geheult, dass sie mich aus diesem Saal im Wirtshaus hinauszerren musste und war klug. Da hat sie mir gesagt, Erika, das ist ja alles erfunden. Ja, das ist ein Schauspieler und der Hund ist nicht tot. Und das Wort erfunden hat mein ganzes Leben bestimmt. was mache ich? Ich wurde Schauspielerin. Rollen sind erfunden. Ja. Ich schreibe Bücher, sind erfunden. Ich schreibe Lieder.
Also das, aber das war ja auch oft, sagen Sie auch selbst, auch so etwas, wodurch Sie weiterleben
natürlich
konnten. Durch eine Welt, die Sie sich erfunden haben. Ich würde ganz gern noch mal dabei bleiben, dass Sie den Krieg so miterlebt haben. Weil Sie hatten ja auch damit zu kämpfen, dass Ihr Vater damals Nazi
war. Er war ein Nazi, weil alle Nazis waren. Aber er war kein Verbrecher. Und wir waren dann noch, als Wien noch nicht bombardiert war, waren wir noch mit ihm gemeinsam in Polen. Da war er ein Sekretär vom Gouverneur. Und dann hat er wirklich mitbekommen, mit Sicherheit war er dann in Auschwitz und so. Jedenfalls ist er...
Aber dann war er ein Verbrecher.
Nein, ich meine, er hat es gesehen. Er hat es überhaupt nicht, nichts damit zu tun gehabt, aber er hat es erfahren und ist als gemeiner Soldat an die Front gegangen und wir sind nach Wien zurückgefahren. Und das hat ihm dann sehr geholfen bei dieser sogenannten Entnazifizierung. Er war ein ganz lieber Mensch, aber es waren alle Nazis. So viele Widerstandskämpfer, wie hinterher behauptet wurde, hat es nicht gegeben.
Wie war das denn für Sie? Haben Sie dann danach drüber geredet?
Ich hatte das große Glück, muss ich sagen, in meiner Generation, habe ich wirklich im Gymnasium eine Geschichtsprofessorin gehabt, die uns alles erzählt hat. Wirklich, also von die Shoah, die Konzentrationslager, den Nationalsozialismus. Ich bin nach Hause zu meinen Eltern, ich habe sie wirklich zur Schnecke gemacht und sie waren auch ganz ruhig. Aber ich konnte wirklich so früh meine Empörung loswerden, dass ich dann später mit meinen Eltern auch wieder sehr gut umgehen konnte. Und diese Frau, die auch noch unterstützt wurde von einer Direktorin, das habe ich alles in einem Arbeiterbezirk in Wien erleben dürfen. Die Frau war jüdische Sozialdemokratin, die Direktorin. Mhm. Diese Frauen haben mich ganz früh zur Antifaschistin gemacht, die ich dann mein Leben lang bis heute geblieben bin.
Genau. Ja. Heute ist übrigens der Gedenktag für den Mut und die Opfer der Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus.
Ja, also ich musste nicht in dieser Weise später nachforschen, was da los war, sondern im Gegenteil. Und das möchte ich jetzt auch ein bisschen ausführen. Ich habe dann am Theater oft zu Kolleginnen und Kollegen gesagt, die so genau wussten, was die Paula Wessely hätte tun sollen und der Attila Hörbiger und der Schauspieler und der und wieso. Da habe ich gesagt, meine Lieben, jetzt passt es ein bisschen auf. Ihr macht so viel Blödsinn, ihr macht Werbung, dumme Serien, nur es schadet euch nicht. Ich bin so ungeheuer für die Gegenwartsbewältigung. Und wenn wir uns zurzeit umschauen, dann gibt es einen Rechtsruck überall und der wird wieder geteilt. Und da dagegen zu sein, ist im Moment wirklich auch ganz wesentlich. Und dadurch, dass ich durch diese Geschichtsprofessorin so früh informiert war, hat sich bei mir auch so sehr herausgebildet, dieses nicht nur sagen, ja, die hätten das nicht tun sollen damals, sondern aufzupassen, was man jetzt selber in der Gegenwart tut. Und das ist gerade im Moment sehr etwas Wichtiges, finde ich.
Auf jeden Fall, dass man die Gegenwart sich anguckt. Und dagegen, manchmal ist es halt, dass man in die Vergangenheit blickt, um zu gucken, woher kommt das. Es muss ja nicht die weite
Vergangenheit. Ja, also der Faschismus hat immer zu tun mit Angst.
Genau.
Jetzt wird alles teurer, rundherum sind die Kriege, Menschen haben wieder Angst. Und dann ist es ganz leicht, für faschistisches Gedankengut in die Menschen hineinzuströmen. Mhm. Und da heißt es aufzupassen.
Ja, auf jeden Fall. Das, Sie sagten es gerade, weil ich fand, Sie waren immer auch so klar in Ihrer Karriere. So, zum Beispiel nie Werbung gemacht, ne?
Nein, nie. Und auch als ich wirklich gar kein Geld hatte und wirklich der Satan ein bisschen geklopft hat.
Ja, aber warum waren Sie da so
weil
straight?
Weil ich finde, wenn ich Werbung mache, dann vertrete ich eine Lüge. Werbung ist immer Lüge. Und wenn ich eine Lüge vertrete, kann ich nicht mehr einfach meine Wahrheit sagen und glaubhaft sagen. Und auch als Schauspielerin mit meinen Rollen, das sind zwar Rollen und jetzt spiele ich keine Rollen mehr, das ist ganz was Wesentliches, aber in den Rollen habe ich auch immer versucht, in mir selber zu finden, was diese Figur ausgemacht hat und damit auch ehrlich zu sein. Nein, nein, Werbung zu machen, finde ich ganz schrecklich und ich glaube auch, dass man, wenn man sich da für so eine kosmetische Firma herbeilässt, Unsinn zu sprechen, dann darf man nicht mehr über Nationalsozialismus reden. Also da bin ich sehr streng. Wenn Frauen das tun, dann möchte ich von ihnen bitte nichts hören. Wenn sie dann auch sagen, bitte die Creme macht mich schön und wenn ich viel schlafe und ich hau mir das drauf.
Viel Wasser trinke.
Ja, viel Wasser trinken.
Sie haben sogar ausgeschlagen, Kandidatin als Bundespräsidentin zu werden.
Naja, aber das schlägt man auch aus.
Das ja? Ist das so?
Ich meine, ich fand sehr schön, in Österreich, einmal wurde ich gebeten, Kulturministerin, als die SPÖ ganz oben war. Einmal wurde ich, das ist alles schon lange her natürlich, einmal wurde ich gefragt wegen, ja. Und das war sehr ehrend. Nicht? Ich habe mir gedacht, du bist aufgewachsen da in Floridsdorf in dem Arbeiterbezirk und so ärmlich. Und dass du das überhaupt, dass man dich darum bittet oder anfragt, ob du willst. Ja. Aber dann muss man ja wirklich, dann ist es eine Partei, die einen durch diese Wahl begleitet und dann gibt's, dann muss man das sagen, was diese Partei will und das wollte ich, ich wollte immer frei sein. Ich bin auch mit konservativen Politikern in Österreich gut befreundet, wenn sie gewisse ganz für mich strittige Ansichten teilen. Also ich wollte einfach nicht parteipolitisch arbeiten.
Aber Sie waren, also Sie haben sich gesagt, okay, ich möchte künstlerisch arbeiten. 40 Jahre am Burgtheater. Dann haben Sie immer noch, heute singen Sie immer noch. Sie sind tolle Schriftstellerin. Als ich das durchgelesen habe, habe ich immer gedacht, es sind so vier Leben, so mehrere in einem. Ich wusste gar nicht, wie das alles in ein Leben überhaupt passen kann. Ja. Und ich würde sagen, wir müssen Sie auch einmal singen hören, weil das eben auch wirklich toll
ist. Das ist sicher irgendwas Eudes, aber hören
wir mal. Wir hören mal rein, wir hören mal rein.
Was wir erträumen, wird niemals wahr. Was wir versäumen, das bleibt uns nah. Was wir verschenken, kommt uns zurück. Was wir bedenken, führt nie zum Glück.
Oh. Das Leben ist so schön und so vergänglich, geht's weiter. Nein, das mit einem Orchester, das habe ich also wirklich nur einmal oder zweimal getan. Und wer da dirigiert, ist mein wunderbarer musikalischer Gefährte, der Portugiese Antonio D'Almeida. Zurzeit arbeiten wir nicht miteinander. Heute haben wir telefoniert, er arbeitet an seiner letzten Oper gerade.
Und war das nicht auch eine Liebesbeziehung?
Ja.
Ja. Ah ja, so ja, kann man schon sagen. Alles klar, ja.
Also gut, ich muss sagen, dieser Bereich war bei mir immer eigentlich nicht uninteressant, weil ich habe wirklich auch wunderbare Männer kennengelernt. Und wenn ich also auch Feministin quasi war. Ich habe dann das Lied gesungen, das ich jetzt auch noch singe, Frau, lauf weg. Dann gab es schon eine Zeit, wenn ich in einen Saal mit Menschen gegangen bin, haben Ehemänner ihre Frauen eher so ein bisschen an sich gerissen, damit sie nicht zu sehr mit mir in Berührung
kommen. Ehrlich, war das so?
Das erzähle ich auch oft in meinen Konzerten, sage aber immer, das ist lange her und ich habe Männer eigentlich gern.
Zwei Ehen hatten Sie? Die Männer ja auch.
Gut, und nach diesen Ehen wurde ich so viel befragt, dass ich mir irgendwann mal gedacht habe, Erika, warum konntest du dir gerade die zwei aussuchen? Sind wirklich die zwei Männer, die man weiß in Österreich.
Ja, komischerweise.
Den Heller und den Brocksch, vergisst man schon so ein bisschen.
Udo Brocksch, da haben wir auch... Sie haben ja ein Bildband.
Ja.
Trotzdem, deshalb komme ich da gerade drauf, weil in dem Song ging es ja auch darum, so ein bisschen auf sein Leben zu blicken und so. Deshalb dachte ich mir, gucken wir da
ist
mal kurz rein.
Ist der Vater meiner Tochter,
genau,
die leider auch schon gestorben ist mit 37 Jahren. Das war die Zeit, wo ich sehr das Erfinden gebraucht habe, um aus meinem eigenen Tod, man stirbt dabei, also das weiß jeder Mensch, der Kinder hat. Also da bin ich auch eigentlich schon einmal gestorben, aber ich habe das irgendwie durch den Adoptivsohn, den ich hatte, der 15 Jahre alt war und nur mich hatte, also habe ich weitergelebt.
Das, wo Sie das gerade erwähnen, weil das hat mich auch sehr berührt in diesem Buch, weil man da ja auch Fotos von Ihrer Anna sieht.
Also als der Verlag diesen Bildband machen wollte, habe ich gesagt, bitte nicht mit mir, ich kann nicht aus 80 Jahren Fotos hervorsuchen. Aber Isabella Suppans, meine Lektorin und eine sehr nahe Freundin, hat dieses Buch wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Also ich bin damit sehr einverstanden. Ist auch ein Bildband, in Österreich wird er für einen Bildband erstaunlich viel gekauft.
Ich würde ganz gern kurz dabei bleiben, weil ich kann mir, und wie wahrscheinlich viele, die uns zuschauen, viele Mütter auch nicht vorstellen, wie das ist, wenn man eine Tochter verliert und dass man das trotzdem schafft,
ich sage auch
wieder
immer,
aufzustehen.
Bitte es sich nicht vorstellen. Nein, soll man sich auch gar nicht. Es ist nicht vorstellbar und das soll man auch gar nicht tun, sondern mit seinen Kindern leben und froh sein, wenn sie um einen sind. Aber es ist wirklich schwer zu überleben. Ja.
Das glaube ich. Das, trotzdem steht aber ja eben auch dafür, ja, dass Sie hatten ja noch mehr Schicksalsschläge. Das war ja nicht der Einzige.
Ja, ich wurde ganz, ganz gut
genau,
bestückt.
Genau, Ihnen wurde ganz gut vom Leben eingeschenkt, haben
ja,
Sie mal gesagt.
Das, und wenn Leute oft zu mir sagen, sie hatten ja so ein reiches Leben, dann denke ich mir, ja, es war auch reich an Wunden.
Mhm. Ja. Aber eben dieses trotzdem und trotzdem machen Sie ja weiter. Und ja, trotzdem ja, lieben Sie auch das Leben.
Ja. Und das ist der einzige Begriff, der mir auch zurzeit immer noch sehr zur Verfügung steht. Ich singe in meinen Konzerten das Trotzdem-Lied oder das andere Trotzdem-Lied und ich spreche darüber. Und ich versuche auch, dem Stand zu halten, hoffnungslos zu werden, was mich manchmal überkommen möchte beim Betrachten der jetzigen Welt.
Ja. Und dabei hilft ja auch oft Ihr Tagebuch. Ich glaube, Anna, Ihre Tochter, kommt da auch immer wieder vor.
Ich schreibe Tagebuch täglich. Aber das ist nicht etwas, das nach meinem Tod veröffentlicht wird, sondern wenn, dann, also ich kann auch nicht in meinen Garten gehen und alle Tagebücher verbrennen, solange ich lebe, das schaffe ich auch nicht. Aber ich glaube, ohne diese Möglichkeit, an einem Morgen zu formulieren, was mir durch den Sinn geht und was mich niederdrückt oder was mich auch vielleicht freut, ohne dieses schreibende Tun könnte ich nicht leben. Aber es hat nichts mit dem schriftstellerischen Tun.
Dann lernen Sie jetzt jemanden kennen, dem geht das auch so. Das
ja?
ist ein Maler, Christopher Lehmfuhl, der führt nämlich auch irgendwie Tagebuch, und zwar in Bildern. Im Moment läuft ja in Büdelsdorf die renommierte Kunstausstellung Nordart, und dort hat eben Johanna Lepeyr den Maler getroffen, der da ausstellt und ja gerne dick aufträgt, kann man sagen.
Er steckt noch mitten in den Vorbereitungen, aber in seinem Kopf ist das Bild schon längst fertig. Christopher Lehmfuhl arbeitet grundsätzlich nur draußen. Mit Umgebung und Ölfarbe in direktem Kontakt.
Weil ich das, was ich male, erleben muss. Und ich merke einfach so dieses unmittelbare Spüren von den Naturelementen. Das ist einfach so wichtig für meine Kunst. Ja, Blätter, die rauffallen oder hängen bleiben, Regentropfen, die auf die Leinwand fallen, die machen was mit der Farbe auch. Die machen zum Beispiel die Oberfläche ganz matt. Und das finde ich halt toll. Das ist, ja, ist ein Teil des Prozesses.
Sein Motiv heute? Die Rendsburger Hochbrücke über dem Nord-Ostsee-Kanal. Zuschauer hat er fast immer. Standort und Zeitpunkt sind sorgfältig gewählt. Denn Christopher Lehmfuhl braucht seinen wichtigsten Verbündeten, Licht.
Es ist halt immer mehr mein Hauptfokus. Also das Licht des Tages einzufangen, das Licht eines bestimmten Ortes. Ich könnte auch gar nicht anders als irgendwas mit Licht machen. Ich finde, Licht erzeugt ja Spannung, Licht schafft Formen, Strukturen, Stimmungen, Emotionen.
Um sie auf die Leinwand zu bannen, ist er weltweit unterwegs. Island mit seinen schroffen Linien und Kontrasten. Sie leiten und locken Christopher Lehmfuhl. Genau wie das Gewusel von Form und Farbe in den Großstädten, zum Beispiel London oder Berlin. Zurück am Nord-Ostsee-Kanal. Nach 2 Stunden ist das Werk komplett. Bis die zentimeterdicke Farbe durchgetrocknet ist, vergehen etwa 150 Jahre. Jeden Tag malt er ein Bild.
Es ist eigentlich auch ein bisschen wie ein Tagebuch, also wo ich dann quasi die Stimmung des Tages in irgendeiner Form umgesetzt habe. Und das gibt mir Kraft und macht mich glücklich.
Der preisgekrönte Künstler stellt international aus. Im Moment hängen seine Bilder nur einen Katzensprung entfernt, auf der Nordart-Ausstellung in Büdelsdorf. Christopher Lehmfuhl nutzt die Chance, um sich dort umzuschauen, mit Kurator Taso Gramm.
In Nordart 2025 macht, glaube ich, aus, dass wieder sehr, sehr viele Künstler zusammengekommen sind, um sich kreativ ausleben zu können und das alles zu einem Gesamtkunstwerk zusammenzubringen, wo sich jeder Besucher seine eigene Geschichte mit ausmalen kann und vielleicht auch eigene Gedanken mit nach Hause nehmen kann.
Inspiration dafür geben die Werke von 200 Künstlerinnen und Künstlern aus aller Welt.
Ich finde es halt gerade so wichtig in dieser Zeit, wo so viele Brücken und Grenzen aufgebaut werden durch die unterschiedlichen politischen Ansichten. Es ist wichtig, dass über die Kunst wieder diese Brücken geschaffen werden.
Aus Farbe, die noch feucht ist. Auf den Werken des Künstlers Christopher Lehmpfuhl.
Sie sagten gerade, Sie waren auch
da. Ihr habt so schöne Beiträge
Danke.
In unser Gespräch eingefügt.
Ja, gebe ich weiter. Es passt ja, halt schön, auch alles zu Ihnen. Ja. Ich musste gerade, als der Maler sagte, das gibt mir Kraft und Glück. Ja. Was ist das bei Ihnen?
Mit dem Begriff Glück bin ich sehr vorsichtig, weil das ist immer nur was ganz Kurzes. Also ich ersetze das lieber mit dem Wort Freude. Also ich finde schön, wenn einem das Leben Freude gibt, ein Erleben, einen freudig stimmt.
Ist das so ein bisschen auch, wie Sie leben in Ihrem Haus, eben mit Ihrem Enkel?
Ich versuche, die Freude zu finden, ja, und nicht das Glück, weil das Glück ist etwas Kurzes. Und dieses, auch den Alltag nicht zum Alltag werden zu lassen. Das ist nicht so leicht, aber das versuche ich eben auch. Und natürlich ist die Schreibende sowohl Arbeit, da gehe ich dann zu meinem Computer, oder das Tagebuch schreiben. Also das Schreibende tun ist sehr stärkend für mein Leben, vor allem jetzt im Alter, wirklich. Also da bin ich auch froh, dass mein Kopf noch so funktioniert.
Und das Schöne ist, wir haben auch alle was davon, weil Sie so tolle Bücher schreiben. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns besucht haben.
Ja, es war ein schönes Gespräch. Ich danke,
trotz der bunten Lichter in unserem Überwachungsstudio zum Morgen zu Gast Wolfgang Keckel, Ex-Direktor eines Museums, morgen bei Hinnerk Baumgarten. Schönen Abend für Sie. Und ja, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Abend, wohin Tschüss.
Ja, wunderbar.